Herzlich willkommen und guten Abend zur neuesten Folge des Lebe Mutig Live Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dem Podcast, der mutige Menschen interviewt, die in ihrem Leben die eine oder andere sehr mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb heute in ihrem Bereich und mit ihrer Expertise besonders erfolgreich sind. Das heutige Thema ist Authentizität. Und bevor ich dir meinen Gast dazu vorstelle, der treffender zu diesem Thema nicht sein könnte, an dich noch die Bitte, wenn du mit dabei bist und eine Frage stellen willst, nutz bitte unten das Kästchen mit den Fragezeichen. Da kann ich die Fragen nämlich einzeln abrufen. Wenn du es einfach in den Chat tippst, dann finde ich die nicht mehr wieder. Und dann freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Sie ist, ja, ich glaube, die mit Abstand, mit weitem Abstand erfolgreichste und bekannteste Speakerin, Keynote-Speakerin in Deutschland, was zum einen an langjähriger Erfahrung liegt, auf der anderen Seite aber auch einfach an gnadenlosem Talent, Expertise, Witz und vor allem Authentizität. Sie ist gelernte Journalistin, war Redakteurin bei renommierten Magazinen. Frag mich nicht, sie kann es vielleicht selber sagen, genau in welcher Position, bevor ich was Falsches sage. Sie war bei der CZ, sie war bei der Cosmopolitan, um ein paar Bekannte zu nennen. Sie ist zumindest laut Wikipedia 34-fache Buchautorin. Vielleicht sind sie mittlerweile auch, das stimmt, okay, Wikipedia hat recht, ich bin begeistert. Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande und ganz nebenbei, da habe ich gelächelt, weil ich selber Fußballschiedsrichter bin, war sie eine der ersten Fußballschiedsrichterinnen im Jahre 1972. Da stand ich noch nicht mal am Joghurtregal, so lange ist das her. Und damit möchte ich Sie begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Sabine Askodom. Ich grüße dich.
Hallo Kevin, grüße dich.
Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Wir wollten diesen Live-Podcast ja eigentlich schon am 16. Juli machen. Da musste ich ihn leider absagen oder verschieben, weil einen Tag davor mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Und ich freue mich sehr, dass es dann jetzt wieder vielen Dank. Dass es dann jetzt geklappt hat und du in deinem vollen Terminkalender die Zeit gefunden hast. Sag doch zum Einstieg vielleicht mal für die wenigen, ich nehme an, es sind im Promillebereich, die dich nicht kennen, wer ist Sabine Askodom und was macht sie so?
Ich habe einen Bauchladen. Und wahrscheinlich haben viele gehört, dass man das niemals haben darf. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es super ist. Weil ich langweile mich schnell an Dingen, die immer das Gleiche sind. Und deswegen habe ich einen wundervollen, üppigen Bauchladen mit Coachings, mit Seminaren, mit Vorträgen, mit Ausbildungen. Ich habe eine Coach-Ausbildung, die ich mache, mit Bücherschreiben, mit Moderationen, mit Teambuilding. Und diese Vielfalt macht mir Spaß. Also ich möchte nicht jeden Tag einen Vortrag halten und nicht jeden Tag ein Coaching machen, sondern die Mischung macht es, weil du damit alle Facetten der Menschen so mitkriegst. Also wovor haben sie Angst, worauf hoffen sie, womit kann man sie begeistern, worüber lachen sie gerne, und das ist ja eines meiner Markenzeichen. Ja. Ich bringe halt Menschen gern zum Lachen.
Und das spürt man und merkt man auch in jedem Moment. Und ich habe schon den einen oder anderen Vortrag von dir sehen dürfen, zum einen vor 15.000 Menschen in der ausverkauften Lanxess Arena bei Gedankentanken, wo ja alle deine Kollegen, die ich sehr, sehr schätze, unfassbar professionell waren, unfassbar gut waren, auf den Punkt, aber sie wirkten so unfassbar strukturiert bei all dem, was sie tun. So, ich weiß, ich spreche jetzt vor 15.000 Menschen und da muss jedes Wort sitzen. Und Sabine Askodom kommt auf die Bühne und redet einfach frei von der Leber weg. Und 15.000 Menschen kringeln sich wirklich vor Lachen auf dem Boden. Und man hat es auch am Applaus und auch am Schlussapplaus gespürt. Du hast an dem Tag die Herzen der Menschen innerhalb von Minuten gewonnen mit deiner Authentizität und den Saal einfach mal auf links gedreht und gezeigt, dass es eben ganz, ganz anders geht. Und ich finde es auch toll, du hast es gerade gesagt mit deiner Positionierung, die man ja eigentlich gar nicht so nennen darf, mit dem Bauchladen. Jeder Experte, was Business und Startups und Positionierung angeht, dem rollen sich die Fußnägel hoch, wenn er das hört, der dir sagt, du musst ganz spitz positioniert sein, du brauchst eine ganz spitze Zielgruppe, ansonsten kannst du auf keinen Fall erfolgreich sein. Und es ist der beste Beweis dafür, dass es für jede Regel Ausnahmen gibt, wenn du es richtig machst. Was ist dein Geheimnis für diese Authentizität?
Ich mache das, was ich liebe, Ich rede von den Dingen, von denen ich was verstehe. Und ich habe eine Haltung. Und ich glaube, Menschen lieben Haltung. Wenn jemand eine Haltung zu den Dingen hat, zum Leben, zu Herausforderungen, zu Problemen. Und ich lasse mich in keine Schublade pressen. Also mir hat mal ein Zuhörer bei einem Vortrag so zugerufen, als ich sagte, da hatte ich ein Problem, rief der so, Frau Askedom, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen. Und da wurde ich ganz ruhig. Und ich sagte, lieber junger Freund, wenn Sie mal etwas älter sind, wissen Sie, es gibt auch Probleme. Gut, ein Fan weniger, man muss auch einen Preis bezahlen. Aber ich mag mich nicht so in irgendwelche Vorgaben, in Normen pressen lassen. Das darf man nicht. Man darf nur positiv reden, man darf dieses Wort nicht benutzen. Und ich halte es echt alles für Bullshit, ganz ehrlich. Ich glaube an die Rednerpersönlichkeit. Und wenn die stimmt und wenn man ist, wie man ist, erreicht man die Herzen. Und sonst kannst du natürlich deine Körpersprache schön optimieren und die Sprechgeschwindigkeit anpassen. Ist alles schön, alles gut, nicht falsch. Nur wenn da drin zu wenig ist, hilft dir das auch nicht.
In dem Moment, wo du Redner-Superstars sagst, kommt der Kommentar von unserem Freund Tobi Beck, der live mit dabei ist und sich freut. Das kam doch sehr, sehr passend. Wie kam es denn bei dir dazu, dass du Keynote-Speakerin geworden bist? Jetzt kommst du ja aus dem Journalismus, schon ein bisschen aus einer anderen Ecke. Wie war die Reise da bei dir, die dich dann auf die Bühne und vor Menschen in Workshops, in Trainings und auch auf die ganz große Bühne gezogen hat?
Ja, es war nie ein Plan. Sage ich auch ganz deutlich dazu. Ich habe nie morgens aufgewacht und habe überlegt, jetzt werde ich eine berühmte Keynote-Speakerin, sondern es war Impuls und Talent. Und zwar mit 5 Jahren fing das an. Und zwar war ich bei einer Modenschau dabei. Meine Mutter kannte irgendeinen Modebesitzer aus der Kleinstadt, einen Modehausbesitzer, und die haben gefragt, ob ich nicht Kindermode vorführen könnte. Meine Mutter sagte natürlich, ach klar, mach die gerne. Und dann habe ich ganz spontan bin ich über diesen Catwalk gelaufen und nach 5 Minuten liebten mich alle Menschen in diesem Saal, weil ich frech bin. Weil ich einfach frech bin. Ich hatte so einen Pudel unterm Arm, so ein Stofftier, und eine Frau guckte mich so an und da habe ich so wuff gemacht. Und damit hatte ich sie alle. Also frech, fröhlich. Das war es, was mich weitergebracht hat. Mit 14 habe ich eine Jungschar geleitet. In der Schule habe ich Bänkelsängerlieder gespielt. Also mir hat es immer Spaß gemacht, mich zu zeigen. Ich habe Katharina Valente nachgesungen, weiß nicht, ob jemand die noch kennt, vor langer Zeit eine ganz berühmte Sängerin. Und ich hatte meine Haarbürste und habe so gemacht, als wäre ich Katharina Valente. Also es war immer die Freude am Spiel, die Freude am sich zeigen und die Freude an Bühnen. Und als ich dann nach meinem ersten Buch gefragt wurde, Frau Askedom, können Sie nicht mal einen Vortrag darüber halten? Habe ich gesagt, klar, wann, wo soll ich sein? Dann hatte ich den Vertrag und ich dachte, ich habe gar keinen Vortrag. Und dann habe ich einen Vortrag gebaut. Und so ging es immer durch jedes Buch, habe ich mir ein neues Thema erarbeitet. Ich finde übrigens, das ist der beste Grund, ein Buch zu schreiben, wenn man selbst an einem Thema interessiert ist und nicht, was kann ich gut verkaufen, damit ich meinen Ruf und ihr wisst, was wir alles so verkaufen.
Was ja auch wieder Authentizität ist.
Ja, ne, zum Thema. Mach das mit Freude. Sag, was du denkst. Ich war vorgestern in der Schweiz, hatte einen Vortrag und dann saß ein Schweizer Kollege und hat mir zugehört und hinterher ist er gekommen und sagt, Frau Askedom, Sie sind einzigartig.
Das bist du definitiv, liebe Sabine. Bevor wir auf die Frage kommen, ob man Authentizität lernen kann und wie man es schafft, 34 Bücher zu schreiben, habe ich eine kurze Einstiegsfragerunde, die ich gerne mit meinen Gästen mache. Kurze Frage, kurze Antwort, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Ich freue mich auf sehr authentische Antworten und alles mit dem zwinkernden Auge auch. Zu denen, liebe Sabine, nenn uns 3 Dinge, die du morgens machst.
Aufstehen. Frühstück.
Großartig. Ich freue mich, wenn mal keine Antwort kommt, die ein unfassbar selbstreflektiertes Morgenritual enthält, sondern
auch. Ach, leider, ich kann nicht mitgehen. Keine Meditation, kein Haltenhand von Laufen, nichts da.
Großartig. Nenne 3 Schimpfwörter.
Ist das jugendfrei, deine Sendung? Oder? Also dein Sohn hört noch nicht mit, oder?
Der hört noch nicht mit.
Okay. Vollpfosten. Also jetzt ganz deutlich und ehrlich. Arschloch und Scheiße.
auch das finde ich großartig. An dieser Frage haben immer so viele einen Kloß im Hals und versuchen dann irgendwie ein politisch korrektes Schimpfwort zu finden, anstatt einfach mal einen. Aber ich habe nichts anderes erwartet. Nenne drei Dinge, die man schlägt.
Die man schlägt?
Die man schlägt.
Die Gitarre? Die Trommel? Und Leute, die halt wahnsinnig machen.
Vielen Dank. Nenne drei Männernamen, die mit N beginnen. Die
Nordpol?
Ja.
Norbert? Norbert.
Okay. Du kennst viele Norbert? Kennst viele Norberts. Drei Dinge, die man kocht.
Spaghetti. Lasagne. Penne.
Sehr schön. Drei Filme mit Leonardo DiCaprio.
Oh, da muss ich passen. Ich kann mich nicht auseinanderhalten. Ich weiß nie, wer wer ist. Hättest du gesagt, Richard Gere, wäre ich dir ein bisschen näher gekommen.
Leonardo DiCaprio. Dann machen wir drei mit Richard Gere.
Pretty Woman, natürlich.
Klassiker.
Ja. Was hat er noch? Ich kann mir überhaupt keine Filmtitel merken. Ich kann ja kaum mehr die Büchertitel von mir selber merken. Also. Was habe ich nochmal geschrieben? Wie hieß das?
Dafür kann man ja bei Amazon nachgucken, was man so selber geschrieben hat. Passend zum Thema, nenn uns drei Bücher, die du selbst gelesen hast.
Wow, nur drei.
Aus Zeitgründen.
Alice Miller, das wichtigste Buch meines Lebens, glaube ich. Alice Miller war in den 70er, 80er Jahren eine ganz berühmte Familientherapeutin und die hat ein Buch geschrieben, das hieß Das Drama des begabten Kindes. Mhm. Und da ging es darum, dass Kinder wissen, dass ihre Eltern was falsch machen, aber sie dürfen es ja nicht sagen, weil es gefährlich ist. Mhm. Und sie lernen, ihren eigenen Gefühlen nicht zu vertrauen. Und das hat mir damals, als ich selber Kinder hatte, sehr geholfen. Also Das Drama des begabten Kindes. Der Distelfink. Das beste Buch, was ich in meinem Leben gelesen habe, was Sprache angeht, ist ein solcher Wälzer, 1400 Seiten, wird gerade verfilmt, habe ich heute irgendwo gelesen, zufällig, ein amerikanischer Roman, wo jeder Satz gemeißelt ist. Kennst du das, wo du so denkst, anders hätte man es nicht sagen können? Da kann ich nur empfehlen, für Menschen, die Sprache lieben, und das beste daran ist wohl der deutsche Übersetzer, weil der das genial gemacht hat. Dritte Buch, Respekt. René Bourbonus, einer meiner Lieblingskollegen, das ist ein Traumbuch mit einem so wichtigen Thema und zwar ohne erhobenen Zeigefinger geschrieben, sondern er erzählt, wo er Fehler macht und mangelnden Respekt beweist und das hat mir sehr, sehr gut getan.
Ich habe das Buch von René noch nicht gelesen, aber auch seine Reden sind ja immer ohne eben diesen erhobenen Zeigefinger großartig. Das zweite Buch mit der Distel, ich habe den Titel nicht richtig verstanden.
Sagst du's nochmal? Distelfink. Also ist dieser Vogel.
Ich schreibe mir das direkt auf.
Dafür hat die Autorin, ich glaube, 10 Jahre gebraucht. Ist Pulitzer-Preisträgerin natürlich. Und kennst du so Bücher? Ich mochte die Hauptperson überhaupt nicht. Ich fand den widerlich. Ich konnte nicht aufhören, über ihn zu lesen.
Gut, oder? Ja, gerade wenn man so die Hauptperson nicht mag, ist es ja oftmals sehr, sehr faszinierend. Also, weil für die zuschauen, die Serien mögen, so ein Beispiel ist House of Cards, falls du es mal gesehen hast. Nee. Man kann den Hauptdarsteller überhaupt nicht ausstehen. Also man muss es weitergucken.
Der kotzt sich dauernd auf die Schuhe und macht ganz schlimme Sachen. Nimmt Drogen, besäuft sich, fährt besoffen Auto. Und ich denke immer, hat der noch alle? Aber ich wollte wissen, wie es ausgeht, ob das böse Ende kommt.
Du verrätst es nicht, wir lesen selber den Distelfink. Nenn uns noch drei Dinge, die du in deiner Freizeit machst.
Malen. Also das Allerwichtigste, ich habe vor 2 Jahren angefangen zu malen. Male für mein Leben gerne, male, ich weiß nicht, energetisierend, emotional, mit vielen leuchtenden Farben. Hatte auch einige Ausstellungen jetzt schon letztes Jahr. Und das ist wirklich mein größtes Hobby. Lesen, das zweite, wie war das? Lesen, Radfahren und Musik hören, genau. Lesen, also Bücher, wenn ich in der Buchhandlung bin, werde ich zum Tier. Also dann ist kein Buch für mich vor mir sicher. Und das dritte, das mache ich noch in meiner Freizeit, ja, mit meinen Enkelkindern spielen, sie besuchen. Kinder und Enkel, ich muss immer dazu sagen, ich besuche meine Kinder auch. Und die genieße Familie. Ich bin eine Glucke, eine Familienmutter. Ich liebe es, im Kreis der Familie zu sitzen. Und da kann ich total abspannen. Dann vergesse ich die Welt. Wunderbar.
Wie viele Enkel hast du?
Fünf.
Fünf. Wie alt sind die jetzt schon?
3 bis 17.
17 schon der Älteste, wow.
Also die ganze Bandbreite. Und jedes Alter zauberhaft oder anstrengend. Alles wurscht.
Fünf. Sehr schön. Ja, ich habe jetzt einen 7 Wochen alten. Das ist, das reicht mir erst. Da ist meine Aufmerksamkeit 100% drauf.
Wie hat sich deine Schlafqualität verändert?
Also wenn ich schlafe, ist die sehr hoch. Die Schlafsumme und Zeit hat sich ein bisschen verringert. Aber auch das kriegen wir hin. Auch das geht vorbei.
Und jedes Alter, es ist so schnell vorbei. Es klingt so doof. Und meine Oma hat es immer gesagt.
Ja.
Aber es stimmt.
Ja, man merkt das ja selber, wie schnell die jeden Tag irgendwie hat man das Gefühl, er wird erwachsener und es verändert sich und er verändert sich. Und es ist eine sehr, sehr spannende Reise. Ich freue mich sehr. Ich glaube, es geht so schnell und dann ist er auch 17. Das ist von daher genießen, genießen, genießen. Ich freue mich jeden Tag. Ich habe noch zwei kurze Fragen. Vorletzte Frage, nenn uns 3 Baumsorten.
Buche, Erle, Eiche.
Und die letzte Frage, nenn uns 3 Menschen, die du bewunderst.
Ich bewundere?
Ja.
Puh, ich bin nicht so ein Bewunderer. Also mein Sohn zeigt gerade auf sich, meinen Sohn bewundere ich. Und ein kluger Mensch, der schafft es, innerhalb von einer halben Stunde ein Bild zustande zu kriegen, da wäre ich gestorben. Also hätte ich die angerufen und gesagt, du, ich mag dich total gern, vergiss mich einfach. ich bewundere meine Tochter, die 3 Kinder hat und wirklich das toll hinkriegt. So. Und jetzt Lobhudelei in der Familie genug. Ich bewundere Greta Thunberg, auch wenn die ja nur noch gebasht wird und gedisst wird, wie man das heute nennt. Ich bin so begeistert von dieser jungen Frau, die einfach das macht, was sie machen will. Und ich denke immer, wer da Aggressionen bekommt, der muss einfach mal über sein eigenes Lebensstil nachdenken. Da stehe ich auch dazu.
Es zeigt ja, dass sie was richtig macht. Ich sage es ja immer gerne, wenn dich keiner scheiße findet, bist du noch nicht gut genug. Und hat ja auch was mit dem zu tun, was du am Anfang gesagt hast, nämlich Position beziehen, was dich ausmacht. Ne? Das ist ja auch, wir hatten Anfang den Bauchladen und wie positioniere ich mich, aber die eigene Position, die Haltung zu bestimmten Themen, dass man greifbar ist und immer auf dieser einen Position wiederzufinden ist und kein Fehler im Wind.
Mein ganzes Leben habe ich solche Menschen bewundert. Also ich denke jetzt gerade, jetzt fallen mir die Namen natürlich alle ein. Nelson Mandela, Willy Brandt, den ich mal selbst kennengelernt habe, den habe ich mal interviewt als junge Journalistin. Das waren Menschen, die standen für etwas und sie waren keine Heiligen. Das war mir auch so wichtig, weißt du, nicht so Pseudo-Heilige. Das waren Menschen mit Fehlern und mit Stärken. Und die standen für etwas. Und ich glaube, das war das, was mich immer von Anfang an beeindruckt hat.
Ist Sabine Askedom eine Heilige?
Um Gottes Willen.
Ja. Was disqualifiziert dich als Heilige?
Fehler. Ich mache so viel gegen besseres Wissen, wie vielleicht auch einige andere vielleicht. Ich weiß viele Dinge, mache es trotzdem nicht. Ich bin ungerecht manchmal. Ich bin manchmal schnippisch. Und das ist halt so, wenn du vom Sternzeichen Besserwisser bist und Aszendent Klugscheißer, ist es extrem schwer, dich zurückzunehmen und zu sagen, ach, erzähl doch mal. Das ist übrigens die große Kunst. Ich weiß gar nicht, wie ich Coach werden konnte, da einfach die Fresse zu halten. Und dann dazu zu sagen, interessant, wie meinen Sie das? Das ist wirklich, da habe ich mich selbst übertroffen, glaube ich. Ansonsten bin ich manchmal sehr schnell mit einer Spitzenzunge, kann auch manchmal ein bisschen böse über Leute reden. Meins nie böse, aber so Häuptling, schnelle Zunge ist dann schon mal da.
Sternzeichen, Besserwisser, Aszendent, Klugscheißer. Den muss ich mir mal. Hast du zufällig am 1. März Geburtstag?
Nein, du?
Nein, okay. Nein, meine Frau.
Dann haben wir die gleiche Antwort.
Das kann sein. Wenn jetzt gleich böse Kommentare kommen, dann weiß ich, wir sind von ihr.
Komm nur nach Hause. Ja.
Gehen wir wieder zur Authentizität und auch das, was du gerade gesagt hast, macht dich ja wirklich extrem authentisch und zeichnet dich aus.
Kann man bitte? Weil ja, authentisch, das wird immer so als so ein wertvoller Begriff hingestellt. Also ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde auch, Echtheit ist toll, aber das heißt nicht unbedingt, dass jeder Mensch, der authentisch ist, super ist. Ich sage immer, auch ein Vollidiot kann authentisch sein. Also das Wort an sich ist es noch nicht. Mhm. Das ist, glaube ich, irgendwie der Mensch hinter dieser Authentizität, der uns beeindruckt. Also Gewaltverbrecher können authentisch sein. Das ist kein Wert an sich, weißt du? Aber das wird so gehypt bei uns. Ah, authentisch sein. Und da versuche ich mal ein bisschen zu differenzieren. Also sei ein anständiger Mensch. Das ist viel wichtiger als authentisch sein.
Ja, ganz wichtig. Und ich finde es gut. Ich finde es gut, dass du es auch noch sagst und dass du es erwähnst und da auch noch mal den Fokus drauf legst. Weil natürlich, ne, authentisch sein und ein Arschloch bringt jetzt auch keinem was. Davon gehen wir ja eigentlich immer aus, ne, dass nur gute Menschen diesen Podcast hören und schauen. Und jetzt kommentiert meine Frau gerade, endlich sagt es mal jemand, man kann nämlich auch authentisch und scheiße sein. Ja, richtig. Genauso ist es. Wahrscheinlich meinst du damit jetzt mich als Retourkutsche.
Bitte.
Zurück zum Lernen der Authentizität. Was kann ich denn selber tun, wenn ich authentischer werden möchte? Oder gerade im Business-Umfeld oder auch als Coach oder Speaker oder Trainer ist ja diese Authentizität was ganz wichtig ist, dass man keine Rolle spielt, dass man die Masken ablegt und wirklich echt ist und die Menschen vom Herzen erreicht mit dem, der man wirklich ist, damit sie sich identifizieren können.
Und das ist gerade die Maske ablegen, keine Rolle spielen.
Ja.
Aber bevor das Menschen können, müssen sie sich ganz oft erst mit sich selbst versöhnen. Mhm. Wenn ich denke, ich bin nicht genug, ich bin nicht toll genug, ich bin nicht erfolgreich genug, dann tue ich so, als ob. Und dann sind wir schon in der Lügerei. Und authentisch heißt da in diesem Fall für mich nicht lügen, sondern sein. Mhm. Ich glaube, dass Menschen, die so was spielen, eben glauben, sie sind nicht genug. Und deswegen ist der Prozess dorthin ganz viel Selbstreflexion und annehmen, was ist. Wir leben ja in einer Zeit der Optimierung, Selbstoptimierung, höher, schöner, weiter und noch eine Auszeichnung und noch eine Ausbildung und habe ich nicht gewusst. Und meine Erfahrung ist, wenn ich mich aushalten kann, wie ich bin, ich glaube, das ist der große Schritt, dann habe ich eine Chance, echt zu sein. Also wenn ich es aushalte, dass ich aussehe, wie ich aussehe. Du hast vielleicht auf der Bühne gesehen, das ist immer wieder mein Thema auch. Mhm. Und da habe ich immer so ein Beispiel. Ich habe am Anfang meiner Reden, habe ich immer den Bauch eingezogen auf der Bühne. Weil ich dachte, dann sehe ich schlanker aus. Weißt du, was passiert, wenn man den Bauch einzieht? Man atmet nur noch bis hier. Und dann wird die Stimme immer höher. Und irgendwann haben meine Zuhörer gedacht, warum ist die Dicke auf der Bühne so hysterisch? Ich hatte noch keine Luft. Ich habe irgendwann gemerkt, hör auf damit. Du wirst sie erreichen. Und du wirst sie erreichen, du scheuchst sie aus dem Saal. Dann habe ich aufgehört, den Bauch einzuziehen. Und ich habe gemerkt, übrigens, hat auch gar nichts gebracht. Also von vorne jedenfalls. Denn man müsste sich so auf die Seite stellen. Und dann den Bauch einziehen könnte was bringen. Und das war wieder so ein kleiner Schritt zu meiner Echtheit. Ja, ich bin, wie ich bin. Und ich kann es ertragen, dass ich bin, wie ich bin. Und da gibt es Leute, die kommen aus kleinen Verhältnissen, schämen sich dafür. Es kommen Leute aus Gegenden, die vielleicht einen kleinen Dialekt sprechen, schämen sich dafür. Sie haben vielleicht noch nicht 8 Millionen auf der Bank, schämen sich dafür. Und ich glaube, dass der Weg zur Echtheit über dieses Verschwinden der Scham ist. Ich schäme mich dafür, sondern jawohl, ich kann mich ertragen, ich bin, wie ich bin. Und das wünsche ich so vielen, die so Sachen machen auf der Bühne. Also so, und Männer machen das immer gerne, Entschuldigung, aber die gehen so in die Knie, weißt du, bevor sie was sagen, so runter und dann so, ja! Und ich immer, hör auf damit, hör einfach auf damit. Mir das erzählen, ich denke, stimmt, der Mann hat recht. Also diese Übertreibungen machen uns so unecht wirkend. Und wenn man damit aufhört, hat man eine echte Chance.
Aber es ist schön ausgedrückt und jetzt wissen wir auch, warum Heidi Klum so eine hohe Stimme hat, weil sie die ganze Zeit den Bauch einzieht. Nein, es klingt ja so einfach. Ich weiß es von mir selbst, weil es mir früher sehr, sehr schwer gefallen ist. Und ich genau derjenige war, den du gerade beschrieben hast, der die große, Show macht, aber nicht bei sich selber ist und nicht echt ist. Und immer, ne, meinte, er wäre nicht gut genug. Und es ist perfekt beschrieben, wie du es gerade gesagt hast. Und ich weiß ja, mit wie viel Blut, Schweiß und Tränen dieser Weg bestückt war, um diese Masken runterzunehmen und runterreißen zu lassen von Trainern und Mentoren. Einer war eben da, Tobi Beck, der da auch einen großen Anteil bei mir dran hatte in den letzten Jahren zum Beispiel. Wie hast du eine Idee, einen Tipp oder ein Beispiel, wie ich das angehen kann? Wenn ich an dem Punkt bin, ne, so diese bewusste Inkompetenz, okay, ich weiß, ich bin noch nicht so authentisch, wie ich es gerne wäre, ich weiß aber nicht, wie ich den Schritt dahin gehen kann und wie ich es schaffe, diesen Geltungsdrang, der in mir da ist, loszulassen, um echter zu sein.
Den kenne ich auch, also ich habe sicher so angefangen auch, übertrieben. Ich war ja ziemlich schnell bekannt als die Frau, die Leute zum Lachen bringt. Und ich erinnere mich, dass es mir irgendwann nicht mehr gereicht hat. Ich wollte nicht die Ulknudel auf der Bühne sein. Und das war wirklich ein bewusster Prozess. Ich habe überlegt, wie kann ich es schaffen, dass ich die zum Lachen bringe und sie mich trotzdem ernst nehmen und ich auch ernste Sachen sagen darf. Mhm. Und diese Umstellung war gar nicht einfach. Und ich habe dann plötzlich mal ganz ernste Sachen gesagt, zum Beispiel über Verluste, über Sachen im Leben, die nicht toll laufen. Und dann saßen Leute da mit mir geweint. Jetzt musst du selber heulen vor lauter Rührung. Und dann haben die gar nicht so viel geklatscht. Und dann haben die gar nicht so viel gelacht. Und ich habe gedacht, oh Gott, jetzt habe ich sie verloren. Bis ich es kapiert hatte. Wenn du ihnen erlaubst, dir beim Denken zuzuhören und zu gucken, dann sind sie gefangen. Also das ist, der Erfolg wird nicht an der Anzahl der Lacher gemessen. Und ich glaube wirklich, dass ich in dieser Umwandlungsphase, die ist jetzt vielleicht so 10 Jahre her, einfach nochmal eine neue Qualität dazugewonnen habe. Weil Kabarettistin sein ist auch nett. Ja. Aber als Keynote-Speaker brauchen Leute mehr von dir. Die wollen alle Seiten von dir sehen. Mhm. Und ich glaube, ich habe dann irgendwann aufgehört, meine Sätze, wie soll ich mal sagen, vorzuformulieren habe ich sie noch nie, aber meine Sätze abzuwägen. Heute gehe ich auf die Bühne, wie du es vorhin gesagt hast, und fange an zu reden und weiß nicht, wie mein Satz zu Ende geht. Dies würde ich Anfängern vielleicht nicht empfehlen. Das kann passieren, dass du wirklich nicht mehr weißt. Aber ich glaube, das macht den Reiz aus. Also ich denke laut. Und da sind die Menschen gefangen. Die wollen wissen, wie der Satz ausgeht. Genauso wie ich. Schlimm ist, wenn du weißt, wie er ausgeht und schon darauf hinsteuerst. Als Redner. Oder Redner. Und so entstehen Gedanken. Und ich glaube, meine besten Gedanken sind auf der Bühne entstanden. Wenn die dann gut angekommen sind, habe ich die dann adaptiert und weiter benutzt. Aber die Anfänge waren in der Live-Situation. Und ich liebe eben diese Live-Situation, weil eine Rede ja kein Monolog ist, könnte man denken. Aber es ist ein Dialog mit den Zuhörern. Also vorgestern auch da in der Schweiz habe ich als erstes gebeten, dass sie das Saallicht anmachen. Ich rede nicht auf Bühnen, wo ich angestrahlt bin oder im Licht meiner Folien stehe, vielleicht auch noch, sondern ich will die Menschen sehen, weil ich mit ihnen spreche. Ich gucke sie an und nicken zurück und dann weiß ich, sie haben es verstanden. Also es ist ein Dialog, auch mit 15.000 Menschen, das war ein Dialog, weil ich lasse die auch was tun. Ja. Und ich glaube, das Schlimmste auf der Bühne ist, wenn du vor lauter Angestrengtheit deine Rolle spielst. Und du hast dir vorher genau überlegt, 45 Minuten getaktet, Choreografie muss stimmen. Oh, und dann wird es halt oft sehr statisch.
Ich wollte das gerade erbringen, das Beispiel. Selbst vor 15.000 hat man das Gefühl gehabt, du sprichst mit jedem persönlich und strahlst auch eine unfassbare Ruhe dabei aus und Gelassenheit, wo ich jedem anderen da auf der Bühne angemerkt habe, der ist jetzt schon irgendwo vor 15.000, irgendwo ist schon Sabine angespannt hat, da und Sabine Askelung geht da raus und erzählt die Geschichte vom grünen Kleid. Das ist so.
Weil es mir Spaß macht. Für mich ist das ein solches Geschenk. Ja. Also muss ich überlegen, warum gehst du auf so eine Bühne? Ich finde es ein solches Geschenk, dass Menschen dir ihre Ohren leihen. Also jetzt nicht direkt, aber dann doch im übertragenen Sinne. Und die geben dir ihre Zeit, ihre Aufmerksamkeit. Und ich finde es ein solches unglaubliches Geschenk, dass ich das gerne annehme. Also ich vielleicht ist man, wenn man älter wird, auch vielleicht so, dass man sagt, ich muss niemand mehr werden, ich bin schon jemand. Es klingt ein bisschen arrogant, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich muss nicht beweisen. Ich darf einfach sein. Und das, dafür braucht es natürlich ein bisschen Erfahrung. Ich mache das jetzt schließlich seit fast 30 Jahren. Also eben auch für Anfänger, gerade für Beginner. Am Anfang war ich nicht so. Ich bin am Anfang mit einem Skript auf die Bühne gegangen und habe das angefangen vorzulesen. Und dann haben die mich komisch angeguckt. Da habe ich gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich mich getraut und habe das Manuskript genommen und habe es hinter mich geworfen. Und die Blätter flatterten so hin. Die waren begeistert, das erste Applaus des Abends. Und ich dachte, oh Scheiße, weiß ich noch genau, was ich sagen wollte. Und das Gute dabei ist, dass die anderen ja gar nicht wissen, was du sagen wolltest. Also du darfst einfach frei sprechen dann. Und das war wirklich ins kalte Wasser gesprungen und ich habe gemerkt, okay, so geht's. Dann wurden kleine Karten gemacht, dann wurden noch kleinere Karten gemacht und dann kam Gott sei Dank PowerPoint. Und PowerPoint war meine Rettung. Weil ich kann auch 4 Stunden reden ohne Schluss und Ende. Und dieser PowerPoint gibt mir zumindest eine Struktur vor. Dass ich weiß, oh, ich habe 12 Schlüssel zur Gelassenheit. Nach 1,5 Stunden sollte ich bei Schlüssel 8 sein zumindest. Das finde ich toll.
Sehr gut. Ja, das ist, nur mal, wenn, weil eben auch jemand fragte mit dem grünen Kleid, wenn ihr die Geschichte vom grünen Kleid hören wollt, die würde jetzt den Rahmen sprengen, geht auf YouTube. Ich habe gerade nachgeguckt, warum du riskieren solltest, du selbst zu sein, heißt das Video aus der Lanxess Arena. Schaut euch an bei YouTube, sehr zu empfehlen. Und dann standest du ja 4 Monate später gleich ein zweites Mal wieder vor 15.000 in der Lanxess Arena neben Barack Obama. War es die einzige, die quasi von Gedankentanken 2-mal innerhalb von 4 Monaten auf diese Bühne eingeladen wurde. Ich glaube, das sagt alles.
Aha.
Ja, also es war kein anderer dabei von 4 Monaten vorher, oder?
Habe ich mir gar nicht
überlegt. Ja, glaube ich, also soweit ich mich erinnere, war es nur du, die 2-mal bei Gedankentanken da auf dieser Bühne stand. Ist ja, glaube ich, schon eine Auszeichnung. Ich meine, es gibt ja ein paar fähige Kollegen in Deutschland, die man hätte einladen können. und dann lädt man Sabine Askelung 2-mal ein, völlig zu Recht, nach dem ersten Mal. Hast du Obama persönlich getroffen an dem Tag?
Leider nicht, nur die Geld dafür bezahlt hatten.
Ach was, okay, da gab noch mal extra Kasse. Sehr cleverer Mann. Sehr cleverer Mann.
Die Möglichkeit, mit ihm Fotos machen zu lassen und aber ich stand mit hinter ihm auf der Bühne, also ich brauche kein Foto.
Ja.
Hat Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Und die Resonanz der Menschen war auch sehr spannend so hinter. Die sagten, oh, ich bin eigentlich wegen Obama, Barack Obama gekommen, aber sie waren auch nicht schlecht.
Yes. Und das ist, glaube ich, immer das Schönste, wenn man unterschätzt wird, weil vor allem auch die Möglichkeit, zu überraschen, noch viel größer ist.
Ja.
Ich glaube, ich darf das sagen, auch beim ersten Abend, wo du da warst, du warst ja eigentlich gar nicht geplant. Du warst ja nur Ersatz.
Stimmt, sowas.
Und hast den Abend abgeräumt.
Ja. Richtig. Für die Laura. Ja. Marina heißt das, Seiler, jedenfalls.
Laura, Marlina, Seiler, genau.
Ja, genau. Die konnte nicht, weil die auch ein Baby bekommen damals. Ja. Und, weiß ich nicht, 10 Tage vorher, wenn ich gefragt, hey, was machst denn du an dem Samstag? Und ich sagte so, ich bin auf dem Weg nach Bremen. Und dann sagte der Stefan Friedrich, aber du kommst aus München? Ja, sagt er, Köln ist doch auf dem Weg nach Bremen. Also so schnell kannst du. Und ich glaube, deswegen hatte ich auch gar keine Bange, Weil das war so schnell und überraschend und dann läuft dann, gehst du hin und machst irgendwas fertig.
Da war ich keine Zeit mehr, was vorzubereiten.
Als monatelang dahin zu arbeiten, ja.
Ja, aber es war wirklich, also egal, wen man gefragt hat, was war dein Highlight, Sabine Askedom, Sabine Askedom, Sabine Askedom, durch die Bank weg. Gibt es denn oder gab es denn Momente in deinem Leben, wo du besonders mutig sein musstest, um deinen Weg durchzuziehen, um deine Position zu halten?
Viele, viele, viele. Die meisten sind für die Öffentlichkeit nicht gedacht. Aber vielleicht einige.
Die wollen wir jetzt hören.
Nein, es sind viele private, mittlere Katastrophen auch passiert. Was mich wirklich geprägt hat fürs Leben, und das erklärt vielleicht ein bisschen von meiner Gelassenheit. Ich war mit 26 Jahren als Reporterin in Eritrea. Damals war Krieg zwischen Eritrea und Äthiopien. Und ich habe einen Luftangriff erlebt. Also in einem Flüchtlingslager hieß es plötzlich, alle in die Zelte, setzt euch auf die Pritschen und steckt die Finger in die Ohren und macht den Mund weit auf. Und ich sage, wieso? Ja, wir erwarten einen Bombenangriff und damit das Trommelfell nicht platzt, setzt euch so hin. Und dann sitzt du auf dieser dummen Pritsche in diesem Zelt, in so einem Sahel-Valley und denkst, das Trommelfell ist jetzt meine geringste Angst. Weil es kamen die Bomben von oben und die hätten auch uns einfach platt machen können. Und diese 2 Minuten waren es höchstens, haben wirklich mein Leben verändert. Ich habe da was kapiert, nicht in dem Augenblick. Aber später habe ich kapiert, dein Leben kann jede Sekunde zu Ende sein. Und deswegen mach das, was du machen willst. Tu das, worauf du Lust hast. Nimm Chancen wahr. Also ich war vorher auch eher so ein bisschen ängstlich und auch weiß ich nicht, ob ich das kann. Und ich glaube, dieses Jahr, in dem das passiert ist, hat wirklich mein Leben verändert, weil ich ja sage, wenn mich jemand fragt, wollen Sie auf eine Bühne? Ja, als ich das erste Mal gefragt wurde, können Sie einen Workshop machen? Weil ich will das wissen, ob ich das kann. Ich will das ausprobieren. Und ich bin nicht so ein Bedenkenträger mit, hättste, wennste, wärste und weiß noch nicht genau. Und diesen Mut versuche ich Menschen weiterzugeben. Wann weißt du, ob du es kannst? Wenn du es getan hast. Also mach es. Ich habe mal einem Kollegen übrigens ein Zertifikat überreicht. Der hatte immer Angst, dass er sich auf der Bühne zum Affen macht. Und ich habe gesagt, mach dich zum Affen. Er sagte, kannst du mir das schriftlich geben? Der hat in seinem Büro ein Zertifikat hängen, da steht, du darfst dich zum Affen machen. Gezeichnet.
Großartig.
Zum Affen machen ist doch besser, als nichts Maul aufzukriegen. Und da definitiv. Haben sie...
Da bin ich absolut absolut bei dir.
Thema Mut.
Ja, definitiv. Nochmal ganz kurz der Hinweis an unsere Live-Zuschauer. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Fragezeichenkästchen jetzt rein, dann kann ich noch ausgewählt die eine oder andere an Sabine weitergeben, weil wir steuern auf die Zielgerade zu von unserem Interview.
Es geht
so schnell und wir haben bedingt durch das Format Instagram Live genau 60 Minuten und dann ist das Live zu Ende. Also lasst uns noch mal auf die 34 Millionen Bücher eingehen, die du geschrieben hast. Also ein Buch geschrieben haben schon viele. Ich kenne auch ein paar, die 10 Bücher geschrieben haben. 34 ist halt schon eine Hausnummer. Das ist so, was hat dich bewegt, so viele Bücher zu schreiben? Wo kommt dieser Mitteilungsdrang her? Und wo nimmst du das ganze Wissen her, dass du dir selber anmaßt, 34 Bücher zu schreiben?
Ich bin mal nachts aufgewacht und ich hörte eine göttliche Stimme. Und die sagte zu mir, Sabine Askel, die Welt braucht deine Bücher. Quatsch, natürlich nicht. Ich brauchte Geld. Vor 28 Jahren brauchte ich dringend Geld. Ich hatte eine Familie mit 2 Kindern, einen Mann, der nicht so wahnsinnig viel Geld verdient hat. Und wir hatten irgendwie Geldnot. Und ich habe gedacht, was kann ich? Kellnern habe ich noch nie gekonnt. Pole Dance war damals noch nicht in. Und da habe ich gedacht, was kann ich? Ich bin Journalistin, was kann ich? Schweigen. Und ich hatte damals gerade die Erfahrung gemacht, 2 kleine Kinder zu Hause, Stress. Boah, ich bin völlig aus der Balance und habe einem Verlag, dem Econ Verlag, ein Buch vorgeschlagen mit dem Thema Balancing. Beruf und Privatleben im Gleichgewicht. Klassisches Thema. Und es lag ein halbes Jahr im Verlag und irgendwann hatte jemand diesen Stapel der unverlangt eingesandten Manuskripte durchgelesen und hat mein Exposé rausgezogen und hat gesagt, das wäre gut. Und so habe ich mein erstes Buch geschrieben. Und es gibt ein Buchvirus. Wenn du einmal eins geschrieben hast, also bei mir jedenfalls, dann kommst du da nicht mehr raus. Mhm. Weil ich habe als erstes profitiert von dem Buch, was ich geschrieben habe. Weil ich habe so viel gelernt. Wo kriege ich das Wissen her? Ich habe mit Menschen gesprochen, die sich auskennen. Ich habe mit Psychologen gesprochen, mit auch so Meditationsexperten, wie komme ich runter, wie kann ich mich beruhigen. Mhm. Ich habe mit Müttern, mit Vätern gesprochen. Und dieses Wissen hat mich angereichert erstmal und dann habe ich ein Buch draus gemacht. Mhm. Und ich glaube, das ist der beste Weg, ein Buch zu machen, ganz ehrlich. Und nicht andersrum. Was braucht die Welt? Gucken wir mal über das Zusammenstöpseln. Mhm. Und dann kam das nächste Thema, das war Selbst-PR, war eines der ersten Bücher. Eigenlob stimmt. Das war mein Durchbruch. Damit wurde ich dann richtig bekannt. Und dann war es immer Bücher, die mich selbst interessiert haben. Der Bestseller ist ja Lebe wild und unersättlich. Gibt's leider nur noch als Hörbuch. Mhm. Und plötzlich Spiegel-Bestsellerliste, Platz 5. Und das willst du dann nochmal erleben. Also das ist schon ein geiles Gefühl. Ich war in der NDR Talkshow, habe das Buch vorgestellt und am nächsten Morgen im Hotel gucke ich auf Amazon und ich war auf 2. Dachte ich, das. Und nicht von Bücher, Frauen, Psychologie, Lebensratgeber, Nummer 2, sondern von allen Nummer 2. Und dann 3 Wochen später Spiegel-Bestsellerliste. Und das tiest schon. Also da, das willst du erleben. Mhm. Und das Schöne daran ist, du wirst selber klüger durch ein Buch. Du kannst anderen Impulse geben und hast auch noch gleich einen wirtschaftlichen Erfolg damit. Besser geht's nicht, oder?
Definitiv. Und das noch 34 Mal. Umso besser.
Ich war auf einer Frauenmesse in Frankfurt, waren 5000 Frauen und, nee, Bonn war die. 5000 Frauen in Bonn zusammen und ich ging so durch die Halle gucken, wer da so ausgestellt hat. Und auf meinem Rundgang, der ungefähr 1,5 Stunden dauerte, habe ich, glaube ich, 25 Frauen getroffen, die mich angehalten haben und gesagt haben, Sie sind doch die Frau Askodom. Ihr Buch Raus aus der Komfortzone hat mir damals mein Leben verändert. Ihr Buch, da habe ich mich getraut, mich selbstständig zu machen. Ihr Buch, habe ich mich getraut, meinem Chef zu sagen, so geht das nicht. Und im Prinzip ist das der Lohn dafür. Weil wir reden immer von dem großen Warum. Was ist der Sinn des Lebens? Und für mich ist das ein großer Sinnstifter, wenn ich das Gefühl habe, hey, da hat ein Mensch etwas dadurch verändert. Und es gibt ja so, weiß ich nicht, Zyniker, die sagen, ein Buch kann kein Leben verändern. Doch, ich schwöre, es kann.
Definitiv. Da bin ich aber sowas von auf deiner Seite. Eine Frage kam eben und die hätte ich sowieso auch gestellt, weil sie mich brennend interessiert. Wie kam es dazu, dass du Fußballschiedsrichterin geworden bist?
Ich lebe in einer Fußballerfamilie. Also mein Opa hat schon Fußball gespielt, meine 3 Brüder haben Fußball gespielt, mein Vater war Schiedsrichter, Obmann bei uns in dem kleinen Kreis da in Niedersachsen. Und bis 1969 war es verboten, dass in Deutschland Frauen Fußball spielen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. 69. In Deutschland, nicht Saudi-Arabien. Mhm. Also sie durften nicht. Vereine wurden bestraft, wenn sie Mädchenmannschaften oder Frauenmannschaften zugelassen haben. 69 ist das Verbot gefallen. Ich war 16. Und es gab halt keine Frauenmannschaft, in denen ich hätte spielen können. Aber ich konnte Schiedsrichterin werden. Also mit diesem Verbotsaufhebung durften Frauen auch Schiedsrichterin werden. Und ich war im ersten Kurs dabei. Hat mir extremen Spaß gemacht, habe anschließend auch Spiele gepfiffen, also vor allem Jugendspiele oder so Spaßspiele, weißt du, Müller gegen Schornsteinfeger und sowas, so auf Jubiläen, ja. War ich der Gag da in unserer ganzen Gegend. Ich habe so viel davon gelernt. Ich habe gelernt, wenn du so eine kleine schwarze Pfeife in der Hand hast, dann hast du die Macht. Und ich habe große Männer weinen sehen vor mir. Also, die hätten mich am liebsten verprügelt. Aber das wussten sie. Das fällt auf bei einer Frau. Du Schiedsrichter! Und das war ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Und da habe ich so gemerkt, was Autorität ausmacht. Und man wurde damals noch nicht so oft verhauen wie heute als Schiedsrichter. Es war also wirklich eine ganz spannende, auch ein Männerverstehen Erfahrung. Wenn da jemand vorne die Autorität hat und der sagt, wir machen das so, dann machen sie es so. Frauen sind viel schwieriger. Frauen sagen, Will ich das machen? Warum sollte ich das machen? Nee, heute nicht. Oder na, wenn sie meint.
Ja.
Das kann passieren. Es gibt Unterschiede. Es gibt.
Ich sage es meiner Frau immer wieder, Schatz, ich brauche klare Anweisungen. Dann kann ich auch umsetzen. Sehr, sehr gut. Was hast du für deine Ehen dadurch mitgenommen aus der Zeit? Und was du hast Männer verstehen gelernt oder besser verstehen gelernt?
Ja, muss ich immer so privat immer weniger anwenden als beruflich. Privat habe ich gemerkt, sag, was du willst. Und du bekommst manchmal, was du brauchst. Glaube nicht, dass er es spürt, was du dir wünschst. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also wir Frauen glauben ja immer, er muss es doch spüren, was ich mir wünsche. Er muss doch spüren, was ich zum Geburtstag möchte. Und wir machen manchmal so eine Andeutung. Kennt ihr das? Eine Andeutung. Und ein halbes Jahr später sind wir sauer, wenn wir das nicht kriegen. Und er sagt, das wolltest du? Ich habe dir doch eine Andeutung gemacht. Also das habe ich gelernt, Frauen, sagt, was ihr wollt. Glaubt nicht, dass das merkt.
Und am besten vorher laut pfeifen, dann ist auch die volle Aufmerksamkeit da. Ja.
Die sind bei Warnordnung.
Ja. Aber das kann ich wirklich jedem empfehlen, der Spaß am Fußball hat und dem vielleicht das Talent am Ball fehlte, so wie mir. Man lernt sehr viel über sich selber, über Kommunikation. Ich mache das auch schon seit 11 Jahren.
Und
ich mache es immer noch, ja. Ich habe jetzt gerade wieder, wir sind jetzt umgezogen ins Saarland und habe jetzt gerade wieder hier im Saarland nach knapp 2 Jahren Pause beruflich bedingt, weil die Wochenenden, ne, du meistens unterwegs bist, hier wieder angefangen an den Sonntagen, wo ich hier bin, die zwar nicht viel sind, aber an denen stehe ich auf dem Platz.
Toll.
Und ja, ich habe auch ganz viel Spaß dran.
Wir brauchen noch engagierte Menschen, die sowas machen. Ja. Weil es ist ja auch nicht nur immer mit Lob verbunden.
Definitiv. Ich habe auch schon ganz gruselige Geschichten erlebt. An die Wäsche sind sie mir Gott sei Dank noch nie, aber ich bin auch schon mit Polizeieskorte aus der Kabine raus.
Ehrlich? Weil,
ja, mit Feuerlöscher versucht haben, die Tür aufzubrechen. Wegen der gelb-roten Karte in der 89. Minute. Also das ist ja, ne, also da wird ja viel zutage. Man lernt viel über Menschen, auch Seiten, die man nicht so kennenlernen will. Aber man lernt, oder ich habe sehr, sehr viel gelernt über Kommunikation. Ich kann es jedem ans Herz legen. Jetzt kommt gerade noch ein schöner Kommentar von der Andrea. Schreibt die Wünsche an den Kühlschrank, da gehen die Männer auch oft hin.
Was du eben gesagt hast. Grandios, super.
Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön.
Also, oder was habe ich neulich gelesen? Was sagt ein Mann? Man muss nicht Männer dauernd erinnern, was sie machen wollten. Vor allem nicht alle halbe Jahre.
Sehr gut.
Böse Klischees. Bisschen was stimmt immer.
Das ein bisschen was vermutlich meistens, ne? Liebe Sabine, gab es denn auch Momente in deinem Leben, ob beruflich oder privat, wo du gar nicht mutig warst und am Ende besser mutig gewesen wärst und gesagt hast, Mensch Sabine, hättest du mal den Mut gehabt in dem Moment?
Bestimmt. Also ganz sicher, aber ich bin niemand, der so zurückguckt und sich sowas merkt. Ganz 100 Mal wahrscheinlich, 200 Mal, ich weiß es nicht. Einfach mal hier schreien, möchte ich. In der beruflichen Laufbahn. Ich glaube, es war gar nicht mal so sehr der Mut. Ich hatte so eine Arroganz. Entweder sie kapieren, wie gut ich bin, dann holen sie dich. Oder sie lassen es, dann haben sie dich nicht verdient. Und das war ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte beruflich auch als Journalistin gern mehr Karriere gemacht. Aber ich war nicht diejenige, die dann zum Chef geht und sagt, finde toll, wie sie das machen. Hätten sie vielleicht mal, also da war ich immer zu trotzig. Ich glaube, trotzig bin ich, extrem.
Ich kann ich mir gar nicht vorstellen, weil die jetzt so spontan.
Kann sehr trotzig sein. Wenn mich jemand ärgert, so, der hat verschissen bis in die Steinzeit, das ist wirklich schlimm.
Dann versuche ich dich besser, versuche ich dich besser nicht zu ärgern. Liebe Sabine, es gibt eine Frage, die ich gerne zum Abschluss immer stelle, die ich jedem meiner Gäste im Lebe Mutig Live Podcast stelle. Wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du sofort tun würdest?
Wenn ich keine Angst hätte. Also ich denke, ich habe beruflich überhaupt keine Angst. Mein Leben zu, habe ich keine Angst. Ich habe so Angst vor hohe Höhen. Ich glaube, ich würde einen Fallschirmsprung machen. Ja. Weil mein Sohn hat das mal gemacht und er hat so vorgeschwärmt, aber da würde ich eher sterben, glaube ich, als sowas freiwillig zu machen. Ich glaube, für eine Million weiß ich nicht, aber viel Geld bieten würde ich nicht tun. Aber wenn ich keine Angst hätte, würde ich es gerne ausprobieren, ja.
Ich kann es dir sehr empfehlen. Es war für mich auch sehr lebensverändernd. Das Thema Loslassen, was war, mit dem ich mich noch stark beschäftigt habe, also Vertrauen und anderen dein Leben in die Hand geben in dem Moment.
Kennst du so eine Übung, wo man sich so der eine die Augen verbindet kriegt und der andere führt ihn so durch Gelände? Mhm. Und wie ich dann gehe, wenn ich die Augen hin habe?
dann darfst du nicht auf meine Seminare kommen.
Das ist eine tolle Übung, wirklich.
Ja, das definitiv was müsste denn passieren, dass du dich mal traust, aus dem Flugzeug zu springen? Außer viel Geld.
Ich glaube, es bräuchte jemand, der mich Tandem tragen kann.
Das sehe ich jetzt nicht als das Problem. Da gibt es viele starke Jungs und Mädels, die das gerne machen.
Ich kann das am 70. schenken, dann schauen wir mal.
Dann, ich erinnere mich dran und du kriegst Post von mir zum 70. Dann musst du es aber auch machen.
Dann mache ich es auch.
Gut. Da haben wir ein Commitment von der Sabine zum 70. Geburtstag. Das ist aber, ich meine, du hast ja noch 30 Jahre
Zeit. Bitte leben, ja, ja.
Hast ja noch 30 Jahre Zeit bis dahin, von daher kannst du dich noch ein bisschen seelisch und mental drauf einstellen. Sabine, wir sind fast am Ende. Für diejenigen, die mehr von dir erfahren wollen, die mehr von dir sehen wollen, die vielleicht in einer deiner Vorträge, deiner Seminare, deiner Ausbildungen wollen, wie können die mit dir Kontakt aufnehmen? Wo finden die dich?
Ich würde mal sagen, Telefonhörer aufnehmen wie früher, wählen, Nummer steht auf der Website, anrufen.
Das überfordert jetzt die meisten in der heutigen Zeit. Ja. Das ist die
Wissen. Also Facebook geht auch, WhatsApp geht auch. Messenger geht, ja. Instagram geht, mich anquatschen, wenn ich irgendeinen Vortrag halte. Ich rede mit Menschen.
Das kann ich bestätigen. So kam es ja auch zu diesem Podcast-Interview. Einfach mal mutig sein und fragen. Ich nehme an, wenn man bei dir in der Firma anruft, gehst du nicht selber ran. Da hast du ja deine Kinder, die dich unterstützen.
Ich habe
noch viele andere Menschen,
glaube ich. Leiten das weiter.
Ja. Sehr schön. Ja, ansonsten auf Instagram sieht man von deinen Kunstwerken einige, ne, die du selber gemalt hast, auch sehr schön. Ja. Also einfach mal die Sabine hier bei Instagram anklicken und da folgen.
Und das hat übrigens auch was mit Mut zu tun. Ich habe mich getraut, die zu zeigen auf Instagram und auf Facebook. Ja. Aber glaubst du, wie viele andere Menschen sich jetzt auch trauen? Und dann freue ich mich. Das war nicht das Übersache, weil viele Leute malen und verstecken ihre Bilder unten in irgendeinem Keller. Und das freut mich dann, wenn das so Impulse sind.
Oder die sich mal wieder trauen und anfangen zu malen.
Oder so, ja.
Ja. Die sehr schöne Bilder malen und einfach seit Jahren keinen Pinsel mehr in die Hand genommen haben. Diejenige, die gemeint ist, weiß, wen ich meine. Liebe Sabine, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Es war eine große Freude mit dir, hier die knappe Stunde zu verbringen und ganz viel Authentizität zu spüren und zu leben. Ich fand dich großartig. Ich fand mich großartig. Am großartigsten fand ich
mich. Du warst so großartig. Boah, warst du großartig. Du warst unglaublich großartig.
Endlich sagt es mir jemand. Am großartigsten waren aber wie immer die Zuschauer, die live mit dabei waren bis zum Ende oder die jetzt auch die Aufzeichnung sehen oder geschaut haben bis zum Ende. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns eine nette Bewertung, kommentiert, abonniert, empfehlt es weiter, teilt das Ganze. Und ja, das Schlusswort gebührt wie immer meinem Gast. Liebe Sabine, du hast das letzte Wort.
Wow.